Grundsätzlich ist es häufig so, dass die offenen Situationen schwieriger sind, also wenn die Strukturen eben fehlen oder wenn die Anforderung, die gestellt wird, nicht zu dem passt, was das Kind schon in der Lage ist zu leisten. Also wie lange sitze ich auf meinem Platz, wie lange beschäftige ich mich mit einer Aufgabe.
Wir erleben fast täglich, wie schnell Situationen in der Schule kippen können. Ein Kind wird laut, ein anderes zieht sich komplett zurück und plötzlich steht das Miteinander in der Klasse unter hoher Spannung. Und ganz ehrlich, im Alltag bleibt oft viel zu wenig Raum, um wirklich zu verstehen, was da gerade passiert.
Die Kinder, die so sich nach außen zeigen mit ihrem Verhalten, die machen das sehr klug. Die sind sehr laut, die machen sich sehr bemerkbar und zeigen, hey, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung. Und das machen diese zurückgezogenen Kinder nicht. Und deswegen bekommen die auch nicht so viel Aufmerksamkeit, weil die erstmal in diesem System einfach funktionieren, muss man platt so sagen.
Genau deshalb sprechen wir in dieser Folge mit Dr. Mareike Urban. Sie ist Sonderpädagogin im Hochschuldienst an der Universität zu Köln und arbeitet am Lehrstuhl für Erziehungshilfe und sozial-emotionale Entwicklungsförderung von Professor Dr. Thomas Hennemann. Mareike verbindet Forschung und Schulpraxis ganz eng, unter anderem mit Blick auf Prävention, Unterrichtsgestaltung und Programme zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen wie Ben und Lee.
Dass das nichts bringt, jetzt alles komplett durchzustrukturieren, weil die Kinder sich ja dann auch permanent anstrengen müssen, dass sie das schaffen. Die müssen ja auch mal loslassen können. Das heißt, eigentlich braucht es ja ein Wechselspiel von strukturierten Situationen und unstrukturierten Situationen. Die einfache Lösung ist immer zu sagen, okay, jeder in seiner Ecke, jeder seinen eigenen Ball, ich verbiete das Fußballspielen, aber dann tritt das an einer anderen Stelle auf. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass man sich immer bewusst machen sollte, dass das Kind sich nicht so verhält, um einen persönlich anzugreifen.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Horizonte. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das im Schulalltag ständig auftaucht und trotzdem oft schwer zu greifen ist. Emotionale und soziale Entwicklung und herausforderndes Verhalten.
Wir wollen heute zwei Dinge zusammenbringen. Einmal die Grundlagen und dann ganz praktisch, was heißt das im Unterricht und was heißt das für das Miteinander in der Klasse?
Bei uns ist heute Doktorin Mareike Urban. Mareike, schön, dass du da bist oder wir bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir steigen sofort ein. Wenn in Schulen gesagt wird, das ist ein Kind mit herausforderndem Verhalten, was kann damit gemeint sein? Vielleicht kannst du uns direkt so zum Einstieg zwei, drei ganz typische Bilder aus dem Alltag mitgeben.
Ja, also ich glaube, wenn man sich mit dem Thema herausforderndem SchülerInnenverhalten beschäftigt, hat man direkt die Kinder im Kopf, die, ich sag mal, die Klasse sprengen, die so mit ihrem Verhalten die Lehrkraft und auch die anderen Menschen herausfordern. Also häufig in Konflikte geraten, reinkommen und dabei einen Stuhl umschmeißen oder auf dem Bauch durch wie so ein Pinguin durch die Klasse rutschen, statt sich direkt hinzusetzen. Vielleicht auch so ganz zappelig und unruhig auf dem Stuhl sitzen, denen es schwerfällt, sich zu melden, die ständig reinrufen. Genau, also wo man den Eindruck hat, da ist irgendwas in der Wahrnehmung, in der Fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu treten oder auch in der Emotionsregulation nicht altersgemäß entwickelt.
Also bei mir hat es direkt plopp, 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 plopp gemacht und ich habe direkt namentlich benannte Kinder vor Augen gehabt. Mhm. Genau, das hast du echt sehr plastisch dargestellt, finde ich.
Und die Kinder, die man vielleicht nicht so direkt vor Augen hat, sind die, die sich so zurückziehen, die ganz leise werden, ganz still, die vielleicht auch teilnahmslos wirken können, sich nicht auf andere einlassen, vielleicht auch sehr ängstlich sind vor unbekannten Situationen oder veränderten Situationen. Das auch herausforderndes Verhalten, aber eben aus einer anderen Perspektive.
Gehen wir später auch nochmal drauf ein, ganz konkret, denke ich. Ne?
Die Schwierigkeit für Kolleginnen ist ja immer zu merken, geht es hier um emotionales, soziales Verhalten? Also ist das ja herausfordernd oder nicht? Also jetzt hast du schon ein paar Beispiele genannt, die offensichtlich da liegen. Aber gibt es ja so Kernbereiche, so dass ich als Kollegin merken kann, es geht auch darum oder es geht nur um so eine Alltagssituation?
Also ich würde sagen, grundsätzlich geht es immer um sozial-emotionales Verhalten. Ja, man kann das gar nicht ausklammern. So wie du das, als du das anmoderiert hast, auch gesagt hast, das ist ein Thema, sobald man den Schulhof betritt, ist das da. Ja, und es gibt zwischen Kindern, die ganz altersgemäß entwickelt sind, ja auch Streitigkeiten und auch Konflikte, die belasten und die mitnehmen. Und auch das fordert eine Lehrkraft heraus. Und wenn das aber über einen längeren Zeitraum stattfindet und auch in unterschiedlichen Konstellationen, also zu Hause Thema ist, vielleicht im Sportverein Thema ist und eben auch in der Schule, dann sollte man auf jeden Fall viel genauer hingucken. Aber die Kinder, die, ich sag mal, einfach so mitlaufen, brauchen auch die sozial-emotionale Entwicklungsförderung.
Ja. Also es ist nicht nur ein schulisches Thema dann, wenn es um den Bereich geht.
Es ist ja überall da, wo die Person sich befindet, findet soziales und emotionales Miteinander statt, Lernen statt. Und in Schule ist aus meiner Sicht, das vertrete ich ganz klar, auch der Auftrag gegeben, das auch systematisch zu fördern, unabhängig davon, ob es eine Förderschule ist, eine inklusive Schule oder eine weiterführende Schule oder eine Grundschule. Das ist schulischer Auftrag.
Wir sind also mitten in der Schule. Wo siehst du ganz typische Reibungspunkte zwischen dem, was Schule verlangt und dem, was Kinder mitbringen von ihrer Entwicklung?
Also erstmal, wenn die in die Schule eingeschult werden, kann das sein, dass es da zu Anpassungsproblemen kommt. Also dass alleine dieses länger am Platz sitzen, zuhören, sich selber zurückhalten, nicht immer direkt das machen können, was man möchte, dass das einfach was ist, was ein Kind erstmal lernen muss. Dann gibt es Kinder, die das im Kindergarten vielleicht schon mehr beigebracht bekommen haben, weil da ein Sitzkreis irgendwie ritualisiert war. Kinder, die vielleicht gar nicht im Kindergarten waren. Kinder, bei denen das zu Hause beim Essen auch so ist, dass alle warten, bis man anfängt zu essen, oder wo das einfach irgendwie läuft, vielleicht ein bisschen chaotischer. Und das sind unterschiedliche Voraussetzungen, mit denen die Kinder in die Schule starten. Und so geht das dann weiter, ne? Also das wird ja immer von dem geprägt, womit man sich umgibt, ob das jetzt in der Schule ist, ob das im Elternhaus ist oder auch im Nachmittagsbereich.
Wie wichtig ist da die, weil du es gerade genannt hast, die Schnittstelle von Kindergarten zur Schule?
Das ist total wichtig. Das sind so sozusagen vulnerable Phasen, ja. Immer wenn so ein Übergang stattfindet, auch dann von der Grundschule in die weiterführende Schule oder auch von der weiterführenden Schule dann in Ausbildung, in Universität, also immer wo diese Übergänge stattfinden, da kommt es zu besonderen Herausforderungen. Das sind entwicklungssensible Phasen und da braucht es besondere Unterstützung. Und das ist richtig toll, wenn von Kindergarten, Schule und Elternhaus da eng kooperiert und zusammengearbeitet wird. Und das muss gar nicht so viel sein. Also ich denke jetzt nicht an, was weiß ich, was für Programme, aber dass im Kindergarten zum Beispiel gesagt wird, wir gehen mal gemeinsam als Gruppe in die Schule, wir gucken uns das da mal an. Oder dass die Lehrkraft sagt, oh, bevor wir hier nach den Sommerferien starten, machen wir einen Kennenlernnachmittag. Nicht nur für die Eltern, sondern für die Kinder, dass die schon mal wissen, das ist meine Lehrerin, das ist mein Klassenzimmer. Das gibt ganz, ganz viel Sicherheit. Und natürlich ist es auch hilfreich, wenn sich ErzieherInnen und Lehrkräfte oder die vom abgebenden System mit dem aufnehmenden System jetzt bei weiterführender Schule auch untereinander austauschen. Und ich weiß auch, dass einige Schulen das tatsächlich machen, dass die Kinder da erstmal ankommen lassen und nach ein paar Wochen dann da das Gespräch suchen. Mhm. Und das kann sehr unterstützend sein.
Also eigentlich muss es so ein Hand in Hand sein zwischen den einzelnen Systemen. Yeah. Ich glaube, das läuft zwischen dem Ende der Primarstufe und Übergabe in den Sek-1-Bereich relativ gut, weil es eben ein Schulbereich ist. Häufig erleben wir, dass das gerade so eine Bruchstelle ist zwischen Kindergarten, Kindertagesstätte und Schule, weil beide Systeme nicht automatisch ineinander greifen. Also es gibt jetzt nicht die Pflicht, irgendwelche Informationen weiterzugeben. Es gibt jetzt nicht eine Schülerakte oder eine Kinderakte, die weitergegeben wird. Und häufig gehen wichtige Informationen da verloren.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr standortspezifisch, ja. Also ich weiß, dass Kindergärten stellenweise sehr gut vernetzt sind mit den Schulen in den Orten, aber das hängt dann oft von Einzelpersonen ab. Und da kann ich nur Mut machen, das einzufordern.
Ja, da wird ja jetzt gerade auf politischer Ebene auch so ein bisschen Vorstoß in die Richtung gemacht. Wie das ausgestaltet wird, werden wir dann sehen. Aber allein schon, dass eben eine zentrale, auch frühe diagnostische Erhebung stattfinden soll, um dann zu schauen, gibt es Kinder mit einem besonderen sprachlichen Förderbedarf, ist ja erstmal so.
Ja, du meinst jetzt hier in Nordrhein-Westfalen die ABC-Klassen, die dann irgendwann kommen werden, ja.
Ist jetzt noch gar nicht ausgestaltet, aber zumindest wird gedacht in diese Richtung. Und auch durch die SchulsozialpädagogInnen für die Schuleingangsphase ist ja vor Jahren auch schon sowas installiert worden, was aber eben im Einzelfall sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Ne? Das ist toll, wenn man dann so auf gewachsene Systeme zusammengreifen kann, von schon ein Netzwerk dann aufgebaut worden ist. Dann ist es natürlich auch für Kinder ein besseres Ankommen, sag ich mal.
Ja, und da kann ich an der Stelle auch nur Mut machen, wenn es das noch nicht gibt, mal zu gucken, wie andere das gemacht haben und zu sagen, okay, hey, mir fällt das auf, das gibt's bei uns gar nicht. Lasst uns doch da mal zusammen auf den Weg machen.
Ja, also Netzwerkarbeit ist da ganz wichtig, um einfach so einen Austausch reinzubringen. Ja. Welche Erfahrungsbereiche gibt es? Was hat sich wirklich als positiv bewährt und kann auch übertragen werden auf andere Systeme?
Ja, und vor allem auch unterschiedliche Perspektiven. Ja, jeder hat ja nochmal andere Zugänge, einen anderen Blick. Und das ist gerade, wenn es um schwierige Situationen geht, eigentlich ohne gar nicht machbar. Aber es tut auch den Kindern gut, die jetzt nicht besonders herausfordernd oder auffallend sind. Auch die profitieren davon, ja. Auch denen gibt das mehr Sicherheit, mehr Klarheit und auch dieses Gefühl, ich werde hier gesehen. Ja? Mhm. Und das wirkt sich massiv auf das akademische Lernen aus.
Ja, das stimmt. Also allein, wenn ich dran denke, wo wir jetzt weg von herausforderndem Verhalten sind, aber diese sehr ängstlichen Kinder, die sich so viele Sorgen machen, wie wird das in der Schule? Und wenn man da sich auf den Weg macht, die Übergänge gut zu gestalten, ist es für diese ängstlichen Kinder auch einfacher anzukommen im System Schule und sich da die Möglichkeiten zu haben, sich entfalten zu können.
Was ist da so deine Erfahrung? Werden diese Kinder auch oftmals gesehen oder muss man erst um den zweiten oder dritten Blick erkennen, das sind die Kinder, die wirklich so mit ganz viel Sorgen und still vom Kindergarten in die Schule kommen?
Ich würde mal sagen, die Kinder, die so sich nach außen zeigen mit ihrem Verhalten, die machen das sehr klug, die sind sehr laut, die machen sich sehr bemerkbar und zeigen, hey, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung. Und das machen diese zurückgezogenen Kinder nicht. Und deswegen bekommen die auch nicht so viel Aufmerksamkeit, weil die erstmal in diesem System einfach funktionieren, muss man platt so sagen. Ja, und das ist was, wo wir sehr versuchen, den Blick drauf zu richten, weil die Zahlen tatsächlich bei den Kindern ja auch nicht gering sind. Also es gibt da auch echt einige von den Prävalenzraten her. Und das ist was man trainieren muss. Also sagen wir zum Beispiel auch in Fortbildung, ne? Wenn es darum geht, mir ist es jetzt ganz wichtig, einen Schwerpunkt da drauf zu setzen, eine sehr positive Schülerinnen-Lehrerinnen-Beziehung aufzubauen, dann eben nicht nur die Kinder mit dem herausfordernden Verhalten in den Blick zu nehmen, sondern das in einem rotierenden System zu machen oder sich ganz bewusst mal die Kinder vorzunehmen, die sich eher zurückziehen.
Jetzt sind wir gerade in diesem Übergangsbereich Kindergarten, Schule oder sowieso in Bruchstellen innerhalb der kindlichen oder jugendlichen Entwicklung. Wie ist es oder gibt es eine Möglichkeit, einfach zu erkennen oder zu differenzieren zwischen dem, was ist auffällig in dem Verhalten oder was ist schon, fällt schon in den Rahmen sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf?
Das ist klar, gibt es da Merkmale, an denen man das festmacht, aber das ist natürlich auch immer ein Stück weit Perspektive, wann man anfängt, da irgendwie genauer drauf schauen zu lassen, sag ich mal. Ne? Also wenn man einen Antrag auf sonderpädagogische Förderung stellt. Ne? Eingangs habe ich ja schon gesagt, was auf jeden Fall immer wichtig ist, ist, dass das langanhaltend ist, also jetzt nicht im Rahmen von 3-4 Wochen, wo man mal denkt, oh, das Kind ist irgendwie anders gefusselt als sonst. Ja, also man sagt, da mindestens 3 Monate in mehreren Bereichen, das ist ganz wichtig. Also nicht nur in der Schule, nicht nur bei der einen Lehrkraft, sondern bei mehreren Lehrkräften. Und ich würde auch immer dazu raten, eher ein bisschen zu früh mal genauer zu gucken. Und man braucht ja nicht direkt einen sonderpädagogischen Förderbedarf feststellen. Ja, aber genau. Wenn mir als Lehrkraft auffällt, hier stimmt irgendwas nicht. Also ich komme damit nicht so gut klar und das Kind kommt nicht so gut damit klar. Dann ist das für mich schon Anlass genug, was zu tun. Ja? Und wir wollen ja eigentlich verhindern, dass es einen sonderpädagogischen Förderbedarf geht. Also die präventive Arbeit ist da aus meiner Sicht das Allerwichtigste für alle Kinder, ne? Damit es eben gar nicht so weit kommt, dass es schon so viele herausfordernde, besonders herausfordernde Situationen gibt.
Also nicht unbedingt dieses eine Kind herauspicken und sagen, so, ich muss mich jetzt um dieses eine Kind kümmern, sondern generell die ganze Gruppe zu nehmen und zu sagen, ich muss mit der ganzen Gruppe und dem Kind arbeiten, um überhaupt auch für das einzelne Kind vielleicht in so Gruppensituationen eine andere Passung zu finden.
Ja, das in Bezug auf das eine Kind, das vielleicht schon Auffälligkeiten zeigt, ist total wichtig und das ist nie nur ein Kind. Ja, es sind immer mehrere Kinder in einer Klasse. Und gleichzeitig aber auch sich bewusst zu machen, sozial-emotionales Lernen findet immer statt. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Also ihr beide lernt das noch genauso wie ich auch.
Das ist korrekt, ja.
Also wir entwickeln uns ständig weiter. Ja. Und auch wir stehen ja vor herausfordernden Situationen, egal ob das in Partnerschaften ist, in Freundschaften, in Beziehungen zu den Eltern. Das sind ja so Themen, wo es auch immer um dieses Miteinander geht und das ganz viel auch mit der eigenen emotionalen Kompetenz zu tun hat. Und das ist ja bei den Kindern nicht anders. Und dann gibt es halt welche, die schaffen es mit ein bisschen Unterstützung und dann gibt es welche, die brauchen da besonders viel Unterstützung. Aber ein grundsätzlicher Auftrag dafür ist für alle vorhanden.
Wir haben ja jetzt gerade schon über die Übergänge gesprochen. Ich würde mal gerne dahin gehen, nochmal genau in Schule. Was ist denn da so besonders passungskritisch, außer den Übergängen? Es gibt ja Strukturen innerhalb eines Schulvormittags, die einfach besonders schwierig sind, wo es eigentlich immer wieder zu problematischen Verhaltensweisen kommt oder zu einer Gruppendynamik, die sehr ungünstig ist.
Mhm. Also grundsätzlich ist es häufig so, dass die offenen Situationen schwieriger sind, also wenn die Strukturen eben fehlen, oder wenn die Anforderung, die gestellt wird, nicht zu dem passt, was das Kind schon in der Lage ist zu leisten. Also wie lange sitze ich auf meinem Platz, wie lange beschäftige ich mich mit einer Aufgabe, also schaffe ich das von meiner Aufmerksamkeit, von meiner Ausdauer, von meiner Anstrengungsbereitschaft her. Und wo auch nochmal so eine kritische Stelle entstehen kann, ist die Passung zwischen Leistungsstand und Aufgabe. Differenzierung ist da ein ganz großes Thema und nicht nur die Differenzierung nach unten. Also es gibt ja auch die Kinder, die anfangen richtig Mist zu machen, weil die sich einfach langweilen. Und das ist für mich auch einfach eine Aufgabe, die wir in Schule haben, ja, also nach oben und nach unten zu gucken. Ich finde, so ein Klassiker ist auch, wenn die nach der Pause reinkommen, weil es da eben oft auch so ist, dass es für sehr viele Kinder sehr wenig Ansprechpersonen gibt in der Aufsicht. Und viele brauchen das ja auch nicht. Die kriegen das untereinander geregelt. Aber da kochen auch die Emotionen teilweise ganz schön hoch. Ja, hat das Tor jetzt gezählt? Hat das Tor nicht gezählt?
Ah, ganz kritischer Moment, Fußballspielen.
Super kritisch. Und wenn man dann noch FC-Fan ist. Ja.
Wenn man in Köln ist, ja, dann ist das so.
Wir sind ja hier in Köln.
Wir sind hier in Köln, genau.
Kummer gewohnt. Und genau, also auch durfte ich jetzt beim Pferdchenspielen dabei sein oder nicht? Bin ich gefangen worden oder nicht? Das sind ja die Themen, die dann in der Pause so hochkommen. Im Sportunterricht, ja, während des Sportunterrichts und dann vor allem, wenn die Lehrkraft nicht mehr dabei ist, in der Umkleide, da geht's hoch her.
Da haben wir schon einen ganz wichtigen Tipp im Grunde, ein Tool, das da mitschwingt. Ich muss die Kinder einfangen nach den Situationen, nach den Phasen, wo sie sehr frei und offen waren, zumindest das anbieten und schauen, ist da was passiert? Ich muss offen dafür sein. Vielleicht gibt es irgendein installiertes Ritual nach so einer eine Ankommenssituation, die man gestaltet, wie auch immer. Ne? Ja.
Aber wichtig in dem Moment ist, wo du, also ich glaube, das Neuralgische sind wirklich diese offenen Situationen, die ja vielfältig im Schulalltag passieren können. Und das sind für mich auch so Bruchstellen, weil auf der einen Seite habe ich den Unterricht, der, sag ich mal, ganz stark geregelt ist, häufig auch sehr stark ritualisiert ist, aber das passiert in der Pause nicht. Und das passiert auch nicht unbedingt, und da gibt es ja auch ganz viele Schulen, die das System haben, im offenen Ganztag. Das heißt, von diesen sehr ritualisierten und von der Verlässlichkeit wird das Kind hineingeworfen in eine Situation, in der es erstmal gucken muss, wie es damit klarkommt und es dann auch zu vielen Reibungselementen kommt. Also gibt es da einen Tipp, wie man da präventiv vorgehen könnte?
Also wichtig finde ich erstmal, dass man grundsätzlich sich bewusst macht, dass das nichts bringt, jetzt alles komplett durchzustrukturieren, weil die Kinder sich ja dann auch permanent anstrengen müssen, dass sie das schaffen. Die müssen ja auch mal loslassen können. Das heißt, eigentlich braucht es ja ein Wechselspiel von strukturierten Situationen und unstrukturierten Situationen. Das ist so das Erste. Bewegungspausen sind aus meiner Sicht da total wichtig, um eben dieses Loslassen auch mal zu ermöglichen, aber eben in einem bestimmten Rahmen und auch da immer zu gucken, an welcher Stelle brauche ich welche Regeln. Und die müssen besprochen und für alle bewusst sein und am besten sogar gemeinsam mit den Kindern entwickelt, ja, weil die oft ja wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Ja, und, das stimmt.
Ich habe so ein Beispiel vor Augen von einem Schulhof, der überall auch so nette kleine Gebüsche hat und dann gibt es dahinter so Wege, wo man mal herlaufen darf und eigentlich ist die feste Regel, da darf man nicht hin, weil das ist nicht einsehbar, aber das macht total Spaß, da zu spielen.
Ja, klar, so. Verständlich.
Genau, so, und es gibt die Regel und dann gibt es eben einen Großteil, der sich daran hält, weil das haben sie ja am Anfang bei den Schulvereinbarungen unterschrieben und dann gibt es aber immer welche, die trotzdem einfach dahin gehen und dann passiert nichts. Ja, das ist echt richtig blöd für die, die sich dran halten.
Genau. Ja, ne?
Also da sollte man sich auch bewusst machen, welche Regeln sind wir wirklich bereit durchzusetzen, welche können wir überhaupt durchsetzen, welche sind überflüssig, welche wären schön, aber sind nicht realistisch. Das finde ich total wichtig. Genau, und ich hatte noch einen Gedanken, aber der ist gerade weg.
Also kommt bestimmt wieder. Es ist immer so eine Balance zwischen dem, wo muss Regelwerk greifen und dem, wo lasse ich auch Spielraum für Freiheiten,
ja.
Was ja für die kindliche Entwicklung unglaublich wichtig ist und auch mit dem Miteinander selber vielleicht auch Regeln aufzustellen und Lösungen zu finden.
Ja, und auch Teil dessen zu sein, also sich selber als Teil dieser Gemeinschaft zu verstehen und das kann ich ja viel besser, wenn ich die auch mitgestalten kann. Und wo du das gerade so schön gesagt hast, mir mein Gedanke wieder eingefallen, ich sag mal, der Leitsatz ist eigentlich so viel Struktur wie nötig und so wenig, nee, so viel wie möglich und so wenig wie nötig.
Genau, ja, genau, weil die Kinder, bei den Kindern, wo es um Regulation geht, die müssen ja auch die Chance haben, sich zu regulieren und nicht nur in diesem strengen, in einem strengen Regelwerk begrenzt zu werden.
Also ja, das auch mal loslassen zu dürfen. Ja, ich kenne auch ein paar Jungs, die die kenne ich aus einer Waldgruppe und da würde ich sagen, die wollten in der Waldgruppe nicht nochmal einen Kreis haben und die wollten da nicht nochmal irgendwas lernen. Die wollten einfach mit ihrem Stock eine Bude bauen und darauf, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen rumhauen, ja. Und das brauchen die ja auch. Die brauchen ja auch mal einen Raum, wo die einfach nur machen können, was sie wollen. Und das ist gerade, wenn ich so an Ganztag denke, ist der Tag schon echt richtig lang, so von 8 bis 4 durchstrukturiert.
Ja, das ist so.
Ne? So, und danach geht's dann zum Tennis, zum Fußball, zum weiß ich nicht was. Also wann können die mal frei über ihre Zeit verfügen?
Ja.
Also diese offenen Phasen, ich sehe das immer, meine Schule ist direkt am Rhein. Und wenn wir an den Rhein gehen, dann steht eigentlich die Hälfte der Klasse, nämlich meistens die Jungs, am Rhein und die schmeißen Steine rein.
Die lassen Steine flitschen.
Die schmeißen einfach. Sehr lange Steine rein. Und es passiert erstmal gar nichts anderes. Und das ist aber, da merkt man so richtig, das brauchen die. Und ne, also so dieses, und dann schmeißen sie Stöcke rein und dann größere Steine und dann wieder kleinere und so. Und da, für solche spielerischen, nicht geleiteten Phasen hat man gar keine Zeit oder ganz wenig. Ne?
Aber das kann auch ein Trugschluss sein. Ich spanne mal den Bogen zum offenen Ganztag, weil du den gerade genannt hattest. Da wird ja auch häufig verstanden, die Kinder, die haben am Vormittag schon so viel geleistet, das stimmt auch und sind auch mehr in einem Regelwerk eingebunden gewesen vielleicht und brauchen jetzt einfach mal Raum und Luft, um sich zu entfalten. Und genau die Situation schaffen es aber häufig, dass da Konflikte entstehen, weil es einfach sehr sich selbst überlassen ist, in diesem Raum zu agieren. Aber selbst dieser Raum braucht ja auch für die Kinder Vorgaben in einem ganz, ganz anderen Rahmen dann. Aber es ist umso wichtiger, das zu tun.
Ja, total, da bin ich ganz bei dir. Also diese Räume auch zu gestalten, ja. Also wenn ich jetzt am Rhein bin und man darf Steine schmeißen, ist völlig klar, die landen nur im Rhein und nirgendwo anders. Ja. Ne? Also und das muss ja an irgendeiner Stelle auch besprochen sein. Und es gibt einfach Gruppen, in denen muss man das weniger explizit machen. Und es gibt Gruppen, wo man das ganz klar, bevor man sagt, okay, jetzt dürft ihr anfangen, das nochmal wirklich betonen muss. So, du weißt, Stein nur ins Wasser. Ich will den nirgendwo anders sehen. Mhm.
Also ich mache mal so eine Situation auch vom Schulhof, die, weil auch du das vorhin noch mal genannt hast mit dem Fußballspielen, das ist ja etwas, wo es einfach viele Konflikte geben kann und häufig wird aber auch in so einer freien Spielsituation das Fußballspielen von Jungs jetzt sehr angenommen und ich muss dann als Erzieherin auch erkennen, wo kann das Ganze kippen und was wäre die richtige Maßnahme? Also wenn ich jetzt so ein Beispiel habe, die hauen sich immer die Körper ein. Also es fängt immer ganz normal an und die spielen auch ganz normal, aber irgendwann kommt es dazu relativ schnell, dass sie sich die Körper einhauen. Und dann gehe ich dazwischen, habe nur als Intervention jetzt im Kopf, ich verbiete das.
Ja.
Dann wird es, glaube ich, langfristig ein bisschen schwierig, weil es kein Lerneffekt ist.
Ja, das während du geredet hast, habe ich schon gedacht, das Wichtige daran ist, das als Lernsituation wahrzunehmen und zu erkennen und auch anzunehmen. Und das kann ich aber nur, und das ist richtig schwierig, wenn ich selber eine Idee davon habe, wie ich so einen Konflikt moderieren kann. Ja, das heißt, die einfache Lösung ist immer zu sagen, okay, jeder in seiner Ecke, jeder seinen eigenen Ball, ich verbiete das Fußballspielen, aber dann tritt das an einer anderen Stelle auf. Also das hat ja ganz viel auch mit, wer ist hier der Stärkere, mit Messen, mit Aushandeln, mit Kompromissbildung zu tun, ja. Und genau dafür sollte man diese Situation dann nutzen, um zu überlegen, hey, Moment, unterm Strich wollen wir ja, dass es uns hier allen gemeinsam gut geht. Und was brauchen wir dafür?
Und da kann man die Kinder auch ganz oft ins Boot holen, weil die auch ganz oft gute Ideen haben.
Voll, ja.
Also nicht nur von selber von oben was auf oder eine Idee haben und die dann durchsetzen, sondern wirklich dieses Gemeinsame. Und das ist für die Kinder dann auch oft besser umsetzbar, wenn es aus ihren Reihen auch gekommen ist.
Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Und aus meiner Sicht ist die Aufgabe der Erwachsenen dabei die Impulsgebung. Und die Kinder sind aber eigentlich die Ideen generieren. Und nur wenn das in Stocken kommt, dann gebe ich als erwachsene Person da eine Idee mit rein.
Ich mache noch mal so einen Schwenk zurück. Wir hatten ja eben das herausfordernde Verhalten, was viele Unterrichtsstörungen hervorruft, was sofort merkbar und spürbar ist für die gesamte Gruppe. Und du hattest aber auch die unauffälligen Kinder benannt, wo wir auch besonders drauf gucken sollten. Wie merken wir denn, dass ein Kind, das still ist, nicht nur unauffällig und still ist, sondern möglicherweise stark belastet ist?
Auch das lässt sich nicht so pauschal sagen, aber was so, so Hinweise sind, ist, wenn es sich zum Beispiel so teilnahmslos zeigt. Also ein Kind, das einfach zurückhaltend ist, das beobachtet sehr genau. Und dann findet es irgendwann den Punkt, wo es sagt, der dann wie so ein Kistenteufel vielleicht rausspringt, so, da bin ich, ja, und hier habe ich jetzt mal was gesagt oder hier nutze ich mal das, was ich beobachtet habe. Und in irgendeiner Weise integriere ich mich in die Gruppe durch eine Idee oder dass ich sage, ich möchte mal mitspielen oder, ja, und das machen diese zurückgezogenen Kinder weniger. Die melden sich auch wenig im Unterricht. Ich finde, ganz klassisch ist auch, wenn die so ihren Kopf immer so verstecken, hinter den Haaren, hinter einer Mütze.
Die Kapuzenkinder.
Die Kapuzenkinder, ja, dass man so das Gefühl hat, die zeigen sich nicht. Mhm. Das so als Bild so vielleicht ein bisschen dahinter steht. Oder wenn ich merke, die sind immer zögerlich, sich in so eine neue Situation, bei einem Ausflug zum Beispiel, oder wenn es eben ein bisschen offener wird, so mit da rein zu begeben, ja, die vielleicht wirklich nur am Rand stehen, die keinen Kontakt zu anderen aufnehmen, dann denke ich, mal genauer hingucken.
Das heißt, das, was du jetzt beschrieben hast, lässt sich unter dem Begriff internalisierendes Verhalten zusammenfassen. Und die Kinder, die besonders nach außen gehen, das wären die Kinder dann mit dem externalisierenden Verhalten, die uns sofort auffallen.
Ja.
Ja.
Die Kapuzenkinder finde ich jetzt wirklich interessant. Also weil tatsächlich fallen die auch, sag ich mal, in den letzten Jahren mehr auf. Das war jetzt nicht, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Mode, dass so ein Hoodie mehr getragen wird, aber der wird auch gern genommen, tatsächlich, um sich da zu verstecken. Ist das etwas, sollte ich das als Lehrkraft dulden, dass ein Kind hinter der Kapuze oder unter der Kapuze sich versteckt? Oder wie gehe ich, das fragen sich Kollegen häufig, wie gehe ich mit der Situation um? Verbiete ich das rigoros und sage, ich muss jetzt alle gleich behandeln und das geht bei mir im Klassenraum nicht, oder muss ich da doch durchaus sensibler sein?
Also erstmal finde ich, ist das ja ein grundsätzlicher Standard, ein Höflichkeitsstandard, der an manchen Schulen so diskutiert wird. Ja, genau. Erlauben wir das hier oder erlauben wir das nicht? Das ist die eine Perspektive. Teilweise wird das auch genutzt, um zu provozieren. Dann sind wir an einer ganz anderen Stelle. Und wenn das aber eben sowas ist, wie dass es einen Schutz darstellt und das in meinem Klassenraum aus welchen Gründen auch immer nicht geduldet wird, dann würde ich immer empfehlen, eine Alternative anzubieten. Mhm. Ja, also was kann das Kind denn dann machen, um sich ein bisschen zurückzuziehen, wenn es das ist, was es gerade braucht?
Das denke ich auch. Das müsste eigentlich, das heißt, ich muss in der Situation schon genau schauen, was könnte vielleicht ursächlich dahinter stecken. Und ich glaube, das ist sowieso der Blick, den ich haben müsste, um vielleicht auch Situationen richtig einzuschätzen bei Kindern. Also wir hören zwar häufig immer den Satz, das hat bestimmt eine Ursache, aber gleichzeitig wissen wir, es gibt nicht vielleicht diese eine Ursache, sondern bei jedem Kind oder bei einem Kind kann es durchaus komplexer sein. Und wir stellen uns dann die Frage, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Ursächlichkeit so diesen wichtigen Moment bekommt in der Situation. Also wie sehr soll ich darauf eingehen, danach zu forschen, ist es jetzt diese eine Ursache oder nicht? Und was muss ich als Lehrkraft tun, um die Komplexität überhaupt zu erfassen?
Ja, also grundsätzlich finde ich da an der Stelle ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Verhalten, das gezeigt wird, für die Person, die das Verhalten zeigt, immer sinnhaft ist. Also die macht es nur, weil es ihr in dem Moment etwas bringt. Die hat was davon. Und wenn ich mir die Frage stelle, was hat das Kind davon, häufig reinzurufen, sich unter der Kapuze zu hinter der Kapuze zu verstecken, jemand anders zu schubsen. Also welchen Sinn sieht dieses Kind darin? Dann eröffne ich mir selber als Lehrkraft die Möglichkeit, das Verhalten zu verstehen. Und das heißt nicht, dass ich damit einverstanden sein muss. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich kann verstehen, warum jemand den anderen in einer Situation geschubst hat, beispielsweise weil der was weggenommen hat und das hat das andere Kind furchtbar wütend gemacht. Und trotzdem kann ich dann sagen, das ist für mich nachvollziehbar, dass du es getan hast. Und ich möchte aber, dass du lernst, in dem Moment zu sagen, stopp, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, lass das.
Ja. Ist es auch wichtig, das genau so zu thematisieren, also dem Kind zu spiegeln, ich kann das sehen aus deiner Sicht, aber trotzdem in dem Moment geht das nicht.
Ja, total. Das finde ich total wichtig. Und da ist mir auch richtig, richtig wichtig, das Lehrkräften mit auf den Weg zu geben, die Unterscheidung zwischen der Emotion und dem gezeigten Verhalten. Also die Emotion ist erstmal einfach nur da, die ist nicht richtig oder falsch. Ja, Wut und Angst und Traurigkeit haben genauso eine wichtige Relevanz wie Freude. Die zeigen mir etwas an. Die zeigen mir, Holodinski sagt das so schön, woran mein Herz in diesem Moment hängt. Das zeigt mir das Gefühl. Ja, und das passiert so oft, dass wir sagen, stopp, du darfst hier nicht hauen. Und das Kind nimmt wahr, oh, ich darf dieses Gefühl nicht haben. Aber das Gefühl, das darf da sein. Ich brauche nur eine andere Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen.
Wir gehen einmal zu dem Punkt der Bedingungsanalyse. Also für uns ganz wichtig zu gucken, was gehört alles dazu? Also von dem, was hat das Kind zum, was passiert hier vielleicht und was hängt da alles dran? Also dass ich nicht nur dieses einzelne Kind sehe, sondern vielleicht auch das, was dahinter steckt. nicht unbedingt in dem Moment, aber ich brauche ja gewisse, sag ich mal, Background-Informationen, um auch das Verhalten des Kindes zu sehen und nicht nur diesen einen Moment als Momentausschnitt zu sehen.
Ja, wir könnten das ja zum Beispiel in die Ebenen sortieren, Kind, Umfeld, Schule. Das sind nur drei, es gibt ganz viel mehr Ebenen. Aber um das da so ein bisschen einzusortieren, was sind mögliche Bedingungsgeflechte in diesen drei Ebenen?
Ihr meint als Ursache für Verhalten?
Ja.
Ja.
Klar, also einmal Kind, das, was das Kind selber mitbringt, das Temperament, den Entwicklungsstand, Vorerfahrungen, das bedingt Verhalten auf jeden Fall. Dann natürlich, wie sind die Eltern aufgestellt, welchen Erziehungsstil fahren die, wie sind selber ihre eigenen Kompetenzen, sowohl akademisch als auch sozial und emotional, wie ist das zu Hause grundsätzlich, ist das eine Familie, wo man sich sehr darum sorgen muss, dass die nächste Mahlzeit auf dem Tisch steht, oder ist das quasi, sind diese Grundbedürfnisse gesichert, ist das eine Familie, wo jedes Kind sein eigenes Zimmer und einen Rückzugsort hat oder wo sehr viele Menschen auf sehr wenig Platz zusammen wohnen, all das bedingt mit, wie sich ein Kind verhält. Und in der Schule ist das natürlich auch abhängig von der Klassenzusammensetzung, von der Peer Group, die es in der Klasse findet. Hat das Kind Freunde, hat das keine Freunde? Wie ist die Lehrkraft aufgestellt? Passt es auch zwischen Kind und Lehrkraft? Ja, auch das kann ja sein, dass eine Lehrkraft mit ein paar Kindern hervorragend zurechtkommt, weil die auf so einer Beziehungsebene gut zusammenpassen. Und dann gibt es vielleicht zwei, drei Kinder, die mit der Lehrkraft nicht so zurechtkommen und bei einer anderen Lehrkraft aber prima mitlaufen, sag ich mal.
Also es ist deutlich mehr, als eben nur diesen einen Blick auf die Situation zu haben. Also im Prinzip ist es ein ganzes Konstrukt und Geflecht, ja, was ich auch als Lehrkraft erkennen muss, dass das so ist. Und dann trete ich ja im Prinzip aus meiner, sag ich mal, solitären Profession heraus, ich gebe Unterricht und bin in einer ganz anderen Rolle drin, aber das ist eben die Rolle einer Lehrkraft auch, zu erkennen, was alles zur kindlichen Entwicklung gehört. Das ist nicht nur der Lernfaktor des Unterrichtsstoffes, sondern weit darüber hinaus. Und ich bin dann als Lehrkraft auch gegebenenfalls in vielen Beratungssituationen drin, wenn ich jetzt auf Eltern zugehen muss, den familiären Background mit hinzuziehe, um zu gucken, wie kann ich Situationen passend machen.
Ja und nein. Also total hilfreich ist, wenn man die Arbeit nicht nur auf das Kind begrenzt, sondern das eben auch auf die Familie ausweitet, wenn man weiß, wie die so ticken und wie man die auch mit ins Boot holen kann. Und gleichzeitig muss ich mir als Lehrkraft aber auch bewusst machen, wo liegt denn meine Kernaufgabe? Und das sehe ich genau wie du. Das ist nicht nur akademischen Lernstoff zu vermitteln, sondern das ist unser Auftrag, gesetzlich festgeschrieben, die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe zu eröffnen. Ja, und da gehört dieses sozial-emotionale Lernen eben extrem groß mit dazu. Die Schulsozialarbeit oder dann noch weitergeführt, wenn es richtig schwer wird, auch das Jugendamt, das sind ja dann die Systeme, die wirklich die Arbeit in der Familie machen. Das kann ich als Lehrkraft eigentlich gar nicht leisten, neben dem, was ich eben so im Unterricht und in diesem Sozialraum Schule gestalten muss. Und das finde ich ganz wichtig, sich da immer klar zu machen, wo ist meine Rolle, wo ist meine Grenze, wo liegen meine Aufgaben? Und auch da kommen wir wieder, da haben wir ja schon drüber gesprochen, auf diese Netzwerke an, die ich auch als Lehrkraft haben muss, damit das eben ineinander greift. Ja, also auch das Netzwerk der Hilfen.
Das ist ganz wesentlich. Da kommen wir gleich bestimmt auch noch sehr ausführlich zu. Was ich in dem Zusammenhang nochmal sagen wollte, ist ja auch, dass das wachsen muss. Also genauso wie die Beziehung, weil du gerade die Beziehungsebene angesprochen hast, ne, dass das Kind vielleicht mit einer Lehrkraft sehr unproblematisch und sehr gut zurechtkommt, weil einfach die Chemie stimmt. Ich muss mir natürlich auch ein bisschen Zeit geben, obwohl ich das Kind schon vom ersten Schultag da habe, kenne ich eben die familiäre Situation nicht, die belastenden Faktoren noch nicht. Vielleicht habe ich da Hinweise vom Kindergarten, aber das ist ja auch was, was man sich auch erstmal, was ich erstmal
entwickeln muss. Die Informationen muss ich erstmal alle zusammentragen. Und ich muss natürlich auch schauen, dass ich genauso in die Beziehungsarbeit gehe mit den Eltern. Mhm. Und das ist nicht sofort gegeben. Und da spielt zum Beispiel dann auch wieder die Rolle, welche Geschichte haben die Eltern mit Schule, mhm, und so weiter, ne?
Ja, und auch inwieweit sind die überhaupt bereit, sich da auf einen Austausch einzulassen? Und ich habe gerade eine Mutter vor Augen, die war das gewohnt, dass sie immer nur negative Elterngespräche geführt hat. Mhm. Und ich kannte den Jungen aber relativ kurz und wir haben auf so einer Ebene ganz gut gematcht und ich war völlig begeistert von diesem Jungen. Mhm. Und relativ zeitnah stand ein Elterngespräch an, um sie einfach mal kennenzulernen. Und es war auch schwierig. Sie hat, glaube ich, auch versucht, so ein bisschen da rauszukommen. Und dann war sie aber doch da und ich hab da gesessen und gesagt, ich wollte ihm mal sagen, sie haben so ein tolles Kind. Und die wollte mir das nicht glauben. Ja, und dann habe ich hinterher erst, als ich mit Kolleginnen gesprochen habe, verstanden, dass es immer höchst problematische Elterngespräche waren und die war so glücklich und ich habe das sofort am nächsten Tag in der Beziehung zu dem Kind gemerkt. Der ist mir nochmal offener entgegengekommen, weil er einfach, ja, weil es da einfach mal ein positives Gespräch gab. Also auch dazu möchte ich Mut machen, nicht nur dann, wenn was schwierig wird, eben ins Gespräch zu gehen, sondern auch vorher schon. Und wenn es schwierig ist, immer auch was zu finden, was auch positiv ist. Ja, weil niemand verhält sich nur schwierig.
Das ist ja für die Lehrkraft selber auch ganz, ganz wichtig, dass man unbedingt was braucht, was man mag an dem Kind. Und eigentlich kenne ich es von Lehrkräften so, dass sie sagen, boah, der so und so ist wirklich sehr schwierig, aber er hat sich in mein Herz geschlichen, weil. Und diese Stärkenorientierung ist, glaube ich, was, womit man ins Elterngespräch reingehen sollte und natürlich auch in den weiteren Beziehungsausbau mit dem Kind.
Ja. Und ich will auch nicht das so darstellen, als sollte man da irgendwas schön färben, ja? Also Schwierigkeiten, die da sind, die müssen auch sehr offen und sehr klar angesprochen werden, damit sowohl das Kind als auch die Eltern im Bilde darüber sind, was eben Schwierigkeiten sind. Und gleichzeitig darf und kann und sollte ich aber genauso gut das ansprechen, was eben gut funktioniert.
Wir gehen mal zu so einer Akutsituation, glaube ich. Also, ne, wir hatten ja schon ganz viele konkrete Beispiele, aber wenn wir jetzt in einer Akutsituation sind, wo ein Kind, gehen wir mal in den Bereich externalisierendes Verhalten, weil das ja das ist, was Unterrichtsstörungen ausmacht und eine Situation ganz, ganz schwierig werden lässt. Wie schafft man das als Lehrerin, den Blick so zu schärfen, dass man ja nicht in so eine Etikettierung reingeht von dem Kind, also nicht so in so eine interpretative Haltung geht, sondern wirklich erstmal auf das Verhalten guckt.
Ich vermute, du meinst damit, dass man das Kind in die Schublade steckt, das stört immer nur.
Ja, genau.
Meinst du das?
Der ist immer so.
Ja, also da gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann, im Sinne von so einem Positivtagebuch oder indem man sich ganz bewusst Zeiten nimmt, wo man unabhängig vom Unterricht Zeit mit dem Kind verbringt, also positive Zeit. Das sind auf jeden Fall so Möglichkeiten, die man machen kann, wenn es schon schwierig ist. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass man sich immer bewusst machen sollte, dass das Kind sich nicht so verhält, um einen persönlich anzugreifen oder vor den Kopf zu stoßen oder einem das Leben schwierig zu machen. Da sind wir wieder bei dem, dass das Verhalten für das Kind immer sinnhaft ist. Und es könnte sogar sein, dass es so häufig stört, weil es sich so sehr meine Aufmerksamkeit wünscht. Ja, weil sich das so gut anfühlt, wenn die Lehrerin ganz nah bei mir ist. Und wenn ich dann aber immer nur das gebe, diese Aufmerksamkeit und vielleicht auch diese körperliche Nähe, wenn ich störendes Verhalten zeige, dann verstärkt sich das halt in einem negativen Sinne.
Das heißt, das Positive verstärken, das Kind an einem Punkt verstärken, wenn es was gut macht und sagen, Mensch, also oder einfach mal so, ne? Einfach mal so loben. Loben ist so wichtig.
Meine Mentorin hat dazu immer gesagt, catch them being good.
Ja. Genau, jetzt hast du gerade das Positiv-Tagebuch genannt. Kannst du kurz sagen, wie das funktioniert, damit wir was, so ein Bild vor Augen haben?
Ja. Da sollte man sich jeden Tag ein, zwei Sachen notieren, zu einem bestimmten Kind, die einem positiv aufgefallen sind. Das kann das Kind auch selber machen oder man macht es mit dem Kind gemeinsam. Aber wenn ich das jetzt benutzen möchte, um die SchülerInnen-LehrerInnen-Beziehung, die möglicherweise schon ein bisschen schwieriger ist, zu verbessern, dann sollte ich das für mich als Lehrkraft machen.
Hast du vielleicht zu dem Punkt so 2, 3 Leitfragen, die man sich in so einer Situation als Lehrerin stellen kann? Also ich erlebe ein Kind mit sehr herausforderndem Verhalten und man neigt ja dazu, genau nur auf dieses Verhalten zu reagieren. Was würde mir in so einer Situation helfen, um das vielleicht nochmal etwas anders zu reflektieren?
Also in der akuten Situation finde ich es ganz wichtig, die eigenen Emotionen im Blick zu behalten. Also was macht das eigentlich mit mir? Was lerne ich da über mich? Charlotte Harnisch würde jetzt sagen, welche inneren Anteile bemerke ich da bei mir? Ja, also wird da vielleicht auch was in mir angetitscht, was für mich schwierig ist, wo ich Vorerfahrungen habe, die jetzt gerade besonders aktiviert werden. Brauche ich eigentlich erstmal eine Pause, eine kurze zumindest, ja, indem ich bis 10 zähle, um mich innerlich ein bisschen davon zu distanzieren? Oder ist es sogar so, dass ich mir Hilfe dazu holen muss, dass jemand anderes die Situation erstmal für mich deeskaliert? Also das sollte man auf jeden Fall immer gut im Blick behalten für sich selber auch und dann hinterher nochmal zu gucken, was war da eigentlich los? Warum hat mich das in dem Moment so stark auch gestört oder ja auch aufgewühlt und in Bezug auf das Kind immer die Frage, was will das gerade eigentlich? Ja, und was kann ich dem Kind anbieten, dass es das bekommt, dass es sein Bedürfnis bekommt, ohne dass es sich so verhalten muss? Also in einem Verhalten, das für mich angemessen ist. Ich finde auch ein Beispiel wirklich, das prägt mich sehr. Ich hatte einen Schüler, der ist immer während der Unterrichtsstunde aufgestanden, zum Lichtschalter gerannt durch die Klasse, hat da draufgehauen und ganz laut gebrüllt, Stromausfall, Stromausfall, wenn ich da jetzt dran denke. Und das, was wollte er? Er wollte natürlich Aufmerksamkeit. Ja. Ja, alle haben gelacht, alle fanden das toll, der Unterricht war erstmal gegessen. Und er hat dann die Aufgabe bekommen, der Lichtschalterwächter sozusagen zu sein. Also ich habe ihm einen Rahmen gegeben, in dem das in Ordnung war, dieses Verhalten zu zeigen. Nämlich immer dann, wenn wir die Klasse verlassen haben und wenn wir wieder in die Klasse reingekommen sind. Und ich habe ihm auch den Auftrag gegeben, jedes Mal, wenn er auf den Lichtschalter drückt, ganz laut zu rufen, eben Stromausfall oder Strom ist wieder da. Und dann hat er das noch 4, 5 Mal gemacht, eben in diesem Rahmen, wo das gezeigte Verhalten okay war, hat auch seine Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und danach hatte er das nicht mehr nötig sozusagen. Mhm. Ja, also wir haben einen Rahmen gefunden, in dem das okay war, dieses Verhalten zu zeigen.
Mhm. Also er wollte jetzt nicht unbedingt dich provozieren. Das hätte ja auch sein können, dass er dann das Verhalten nicht abstellt, weil er dich als Lehrkraft provozieren möchte. Aber das war eben so nicht.
Nee, er wollte Aufmerksamkeit.
Er wollte Aufmerksamkeit, ja, okay.
Von der Gruppe.
Genau.
Ich gehe noch mal zu der akuten Situation, weil es ging ja darum, wie entschärfe ich das Ganze. Viele Lehrkräfte versuchen dann auch in der Situation in die Klärung zu gehen, was ja nicht sehr hilfreich oft ist.
Ist einfach nicht möglich. Ja, ne? Also wenn die Emotion richtig stark ist, sehr intensiv, dann ist das Gehirn wie blockiert. Ja, und das, was das Kind dann braucht, ist erstmal runterkochen. Ja, und erstmal sich beruhigen und da auch überlegen, wo kann ich vielleicht in der Schule, in meinem Klassenraum, in meinem Setting eine Möglichkeit dafür zur Verfügung stellen. Ja, ist das ein kuscheliges Sofa? Ist das ein Sitzsack? Ist das manchmal vielleicht auch, weißt du was, ich habe das gesehen, ich nehme wahr, das ist richtig, richtig schwierig an der Stelle. Ich merke aber auch, du bist noch ganz schön aufgewühlt. Vielleicht liest du erstmal ein Buch, vielleicht machst du erstmal dieses Matheblatt, aber ich verspreche dir, wir klären das. Nur jetzt bringt es noch nichts.
Ja? Das heißt, man wappnet sich im Grunde auf die, im Hinblick auf so eine mögliche Situation, auch mit dem Kind. Also man hat Absprachen, es ist ganz klar, wenn irgendwas schwierig, zu viel ist, darf ich in den Nebenraum oder so, ne?
Ja, also mit einem spezifischen Kind immer, wenn das schon öfter vorgekommen ist, aber das kann ich ja auch machen, bevor überhaupt eine Schwierigkeit aufgetreten ist, ja? Wenn ich meinen Klassenraum gestalte, wenn ich den einrichte, dann kann ich schon überlegen, okay, wo könnte denn hier eine Möglichkeit sein, sich mal eine Auszeit zu nehmen und nicht im Sinne von,
das ist jetzt richtig blöd, du bist schwierig, geh in die Ecke, sondern, oh, ich merke, dir geht's gerade nicht so gut, dein Gefühl ist gerade sehr, sehr stark, am besten finden wir jetzt eine Möglichkeit, wo du das erstmal ein bisschen runterkochen kannst und dann gucken wir uns an, was dir das Gefühl eigentlich sagen will.
Ich mache jetzt, mir fällt jetzt gerade so ein ganz extremes Beispiel ein, weil wir bei externalisierendem Verhalten sind. Was wäre eine Möglichkeit für Kollegen, mit so einer Situation umzugehen, wenn ein Kind extrem fremd und selbstgefährdend in der Situation ist und sich gar nicht mehr unter Kontrolle hat? Ich habe auch diesen Triggermoment nicht erkannt in dem Moment. Und dann sagen viele Kollegen, ich darf den ja nicht anfassen, um den vielleicht auch vor sich selbst zu schützen. Gibt es da, sag ich mal, einen Tipp, mit solchen Situationen umzugehen? Oder kommt man aus so einer Situation auch gar nicht raus, um das Kind zu schützen? Muss man es vielleicht dann in dem Moment auch festhalten?
Also ich finde, das ist eine Frage, die man sich als Lehrkraft, bevor diese Situation zum ersten Mal auftritt, stellen muss. Bin ich da grundsätzlich zu bereit oder nicht? Ja. Das ist ganz wichtig. Und wenn man sagt, man ist dazu bereit, das zu machen, dann sollte man auch sich mit gewissen Haltegriffen vertraut machen, die man eben benutzen kann, ohne das Kind zu verletzen. Ja. Weil ich mir, das muss ich mir schon klar machen, wenn ich das mache, dann überschreite ich ja die Körpergrenze.
Absolut.
Ja, und da würde ich auch, also das sehr, sehr bewusst nur einsetzen wollen. Und sehr reflektiert. Und das würde auch eine entsprechende Nachbereitung bedeuten. Also wenn man für sich klar hat, ich wäre dazu bereit, dann sollte man sich da auch entsprechend fortbilden. Und wenn man eben nicht dazu bereit ist, finde ich es ganz wichtig, was kann ich tun, um mich und auch die anderen zu schützen, auch das Kind selber. Also erstmal, die Klasse verlässt den Raum. Ja, am besten, man kann auch einzelne Kinder schicken, die Schulleitung holen. Wir brauchen Hilfe, Schulsozialarbeiterin, Hausmeister, egal wen. Und die Klasse erstmal raus, geht auf den Schulhof und XY ist besonders zuverlässig, du holst bitte Frau Meier und sagst, wir haben eine Notfallsituation, bitte komm dazu. Und dann bei dem Kind selber erstmal Tische zur Seite, also alles, was gefährlich werden könnte, ja. Und dann erstmal versuchen, den Raum so zu gestalten, dass sich die Emotion beruhigen kann, runterkochen kann. Und die eine Sache ist ja festhalten, die andere Sache ist aber, sich so im Raum zu positionieren, dass er quasi nicht den anderen Kindern hinterherlaufen kann. Oder wenn man das Gefühl hat, das Kind bräuchte jetzt eigentlich mehr Platz, das möchte weg, ja, dann lasse ich das eben auch auf den Schulhof laufen, um sich da zu beruhigen. Mhm. Also da muss man in der Situation sehr genau gucken und auch überlegen, und das ist ja bei jedem Kind ein bisschen anders, wo fühlt es sich denn sicher? Und je enger ich das mache, das muss mir auch sehr bewusst sein, also in die Ecke drängen oder so, desto schwieriger wird die Situation wahrscheinlich werden, weil das ja was sehr Bedrohliches hat.
Ganz genau.
Und unter großer Bedrohung werden natürlich auch nochmal ganz andere Kräfte aktiviert. Und das kann ich für meine Person sagen, ich wäre nicht in der Lage, ein richtig wütendes Erstklasskind zu halten. Ich könnte das rein körperlich nicht.
Nein, aber da haben ja Grundschulen eigentlich, gibt es da so Vereinbarungen wie Notfallkarten, Erste-Hilfe-Karten. Also da geht es wirklich darum, Unterstützung zu holen, zu schauen, wie du das eben gesagt hast, ja. Wer bleibt bei dem Kind. Das sind jetzt schon so extreme Fälle, dass das
Klar,
Kind wahrscheinlich
ist
schon
so.
Unterstützungsbedarf hat.
Kommt auch jetzt
hat,
nicht oder? So häufig vor, ja. Aber trotzdem gibt es solche Situationen. Ich finde den Hinweis ganz wichtig, wenn man sich darauf einlässt, muss man vorbereitet da reingehen. Das heißt also, ich muss wissen, um was für eine Situation es geht und ich muss auch mein eigenes Handeln dahinter fragen im Vorfeld schon. Also der Fortbildungsgedanke ist da ganz, ganz wichtig. Und dann weiß ich auch solche Situationen vielleicht auch besser, ja, zu analysieren in dem Moment.
Oder mir selber einfach auch mal diese Frage stellen und die auch mal im Kollegium stellen. Also wie gehen wir eigentlich damit um, wenn so eine Extremsituation passiert? Und allein diese Möglichkeit, die Klasse kann ja den Raum verlassen.
Ja.
Ich muss gar nicht das Kind irgendwie packen und da rausziehen. Das ist für viele schon so ein Aha-Erlebnis. Und da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit.
Musik Aber das finde ich, ich meine, das ist dann natürlich etwas, was, glaube ich, gar nicht mal so häufig vorkommt, also was, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist, das kenne ich schon aus einer ESE-Schule,
ja,
aus dem Grundschulbereich weniger, aber selbst da kommt es vor und dann erlebe ich tatsächlich Kollegen natürlich extremst überfordert, wenn so etwas passiert. Und also wenn sowas zum ersten Mal passiert, logisch, dass sie dann überfordert sind, aber dann muss man sich drauf einstellen und gucken, wie kann ich dieser Situation begegnen. Und dann bin ich auch nicht, und das finde ich auch gut, dass du das gesagt hast vorhin, nicht als einzelne Lehrkraft gefordert, ich muss diese Situation lösen, sondern ich habe immer ein Team.
Ja, total. Und alleine sind solche komplexen Situationen aus meiner Sicht auch nicht zu bewältigen. Und was ich da eben auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass da eine wirklich professionelle Nachsorge auch stattfindet.
Ja.
Damit das sowohl für das Kind als auch für die Lehrkraft eben nicht zu einer dauerhaften Belastung wird.
Und das ist es ja in dem Moment, weil ich als Lehrkraft bin ja dann diese Bezugsperson zu dem Kind. Häufig ist es ja so, wenn es die Klassenleitung ist, vielleicht habe ich auch eine gute Beziehung aufgebaut über die ganze Zeit und dann riskiere ich natürlich durch so eine Extremsituation, in die ich dann hineingehe, diese gute Beziehung auch zu verlieren. Das heißt, ich muss immer gucken, hält sich das auch die Balance zwischen dem, was ich aufgebaut habe und was ich vielleicht jetzt auch davon wieder abziehen muss.
Meinst du, wenn das Kind dann festhalte?
Genau, ja. Wir würden ganz gerne mit dir drauf gucken, wenn mehrere Entwicklungsbereiche zusammenlaufen, also Stichwort Komorbiditäten. Was ist da wichtig oder was bedingt sich auch gegenseitig in dem Bereich emotionale, soziale Entwicklung?
Also das steht einfach erstmal in sehr enger Wechselwirkung mit der Lernleistung und das nicht nur in eine Richtung. Also wenn die sozial-emotionale Entwicklung nicht so weit oder nicht altersgemäß vorangeschritten ist, kann sich das massiv auf das auf das akademische Leistungsvermögen auswirken. Und es kann aber auch sein, dass die kognitive Entwicklung eingeschränkt ist und dadurch viel Frust entsteht, wenig Selbstwirksamkeit und das wiederum hat Auswirkungen auf das Verhalten und auch auf die emotionale Befindlichkeit des Kindes. Also da herrscht eine enge Beziehung und das Gute daran ist, das funktioniert auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich sozial-emotionale Entwicklung fördere, wirkt sich das positiv auf das Lernverhalten aus und wenn ich ein Kind dem gute Lernangebote mache, dann hat das auch positive Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung.
Wir erleben da immer, dass also eigentlich grundsätzlich Kinder wollen wirksam sein, Kinder wollen Erfolge haben, Kinder wollen weiterkommen, mir irgendwas als Lehrkraft ganz stolz präsentieren. Und bei Kindern eben, die vielleicht kognitiv eine Anpassung brauchen der Lerninhalte, zeigt sich das dann auch, wenn sie wirksam sind und was geschafft haben, in einer Verhaltensänderung oder einer Verhaltensentwicklung in eine andere Richtung.
Ja. Und auch bei denen, die die Anpassung nach oben brauchen. Ja, auch die wollen ja mal herausgefordert werden und mal dieses Gefühl haben von, boah, das lohnt sich voll, sich anzustrengen.
Und auch sinnhaft zu arbeiten. Ja. Also gerade bei den Kindern, die vielleicht im Bereich der Hochbegabung sind, so dieses, ich sehe es nicht ein, warum ich jetzt anderthalb Seiten irgendwie in die Linien schreiben muss. So, da kann man ja auch Absprachen treffen, dass man sagt, okay, du machst das und das jetzt in einer wunderschönen Ordnung und Sorgfalt und dann kriegst du die Knobelaufgabe oder dann machst du mit Kind XY dieses Zusatzprojekt oder wie auch immer.
Ja, genau.
Also dann sind an der Stelle schon differenzierte Lernangebote im Prinzip ein guter Weg.
Total, genau, ja. Und um aber so ein differenziertes Lernangebot vorhalten zu können, brauche ich ja auch wieder sowas wie Selbstständigkeit. Brauche ich vielleicht auch kooperative Kompetenzen, damit die Kinder untereinander gut an Sachen arbeiten. Also da merkt man ja auch, das kann man gar nicht getrennt voneinander denken. Das verschränkt sich total, ja. Und ein anderer ganz wichtiger Bereich ist Sprache. Soweit ich weiß, werdet ihr ja auch noch einen Podcast mit Clara Schramm genau zu dieser Verbindung führen, die das ja sehr sich genau anguckt in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit. Und auch da ist es so ganz alltagspraktisch ja klar, wenn ich, es ist ja schon ein Schritt zu verstehen, was ist eigentlich in mir los? Ja, welche Gefühle habe ich? Und auch ein Kind, das regulär entwickelt ist, muss ja erstmal lernen, dafür dann Worte zu finden. Ich als Erwachsener habe auch nicht immer Worte für das, was gerade in mir los ist. Ich brauche manchmal auch ein bisschen, um die zu finden. Und wenn dann aber noch hinzukommt, dass die Sprachentwicklung nicht regelkonform
erfolgt, dann wird es ja schwierig, weil ich mich da gar nicht ausdrücken kann. Kann auch Deutsch als Zweitsprache als Hintergrund haben, ja, dass ich einfach diese Worte noch nicht gelernt habe. Und andersrum, wenn in der Sprachverarbeitung Schwierigkeiten auftreten, und das kann Clara sehr viel genauer erklären als ich, ja, aber wenn ich nicht die Möglichkeit habe, Worte zu bilden oder die zum Ausdruck zu bringen, dann macht das ja auch Schwierigkeiten darin, ja, mich selber irgendwie vielleicht mitzuteilen und auch mit anderen in Interaktion zu treten.
Genau. Ja, weil ein Kommunikationsweg im Prinzip abgeschnitten ist, der fehlt mir.
Genau. Und soziale Interaktion ist immer sprachliche Interaktion.
Ja, und dann bediene ich mich dem Kommunikationsweg, der mir zur Verfügung steht, über mein Verhalten, weil das ist, was häufig dann übrig bleibt, um klarzumachen, was ich davon halte, eine Position darzustellen.
Ja, und da fällt mir noch ein Beispiel aus der Praxis ein. Ein Junge, der Spielsituation auf dem Schulhof beobachtet hat, und der fand ein anderes Mädchen super spannend, weil die sich gerne auch so mit den Jungs so gefangen hat, und die haben sich auch so dann so umarmt beim Fangen, und es war auch so ein bisschen ruppiger und wilder, aber alles noch so in einem Maß, dass alle damit zufrieden waren, und er wollte mitmachen und ist dann einfach hingegangen und hat das Mädchen gewürgt. Ja, also er hat diesen Unterschied nicht verstanden, und als er dann gefragt wurde, was war denn da los, irgendwas muss dieses Verhalten ja motiviert haben, konnte er nichts dazu sagen. Und als man dann verschiedene Fragen gestellt haben, hast du dich geärgert, hat dich irgendwas gestört, hat dir jemand wehgetan, wolltest du mitmachen? Und beim Mitmachen hat er auf einmal geguckt und man hatte so den Eindruck, ah ja, das ist es.
Ja, völlig unangemessene Kontaktaufnahme im Grunde, und da muss man dann auf der Ebene ansetzen.
Genau.
Es gibt ja auch Bereiche oder die Diagnosen ADHS oder Autismus-Spektrum. Kannst du das in Zusammenhang bringen mit herausforderndem Verhalten?
Ja, das ist im Prinzip herausforderndes Verhalten, ja. Also wenn man das klassifiziert, dann ordnet man das dem externalisierenden Verhaltensbereich zu.
Genau. Und da ist es eben auch wichtig, die Zusammenhänge richtig zu deuten und zu sehen, immer zum Störungsbild.
Ja, total. Mhm. Also auch da wieder immer die Frage, warum verhält dieses Kind sich so? Was hat das davon? Ja, und das kann sein, wenn es jetzt im Bereich ADHS ist, dass bestimmte Steuerungssysteme völlig überlastet sind, wenn der ganze Klassenraum wunderschön dekoriert vollhängt und es sich aber auf die Aufgabe konzentrieren soll. Und dass das einfach nicht schafft, dann hat es nichts damit zu tun, dass es keine Lust hat zu lernen oder dass die Aufgabe zu schwer ist oder zu einfach, sondern einfach, dass zu viele andere Reize da sind. Also ich muss immer das Verhalten in Bezug zu dem Kind setzen, in Bezug zu dem Kontext, den es umgibt.
Wir haben ja ganz viel schon über die Lehrkraft, die Lehrperson gesprochen. Und das hast du immer wieder angedeutet, dass viele Lehrkräfte sich da zwischen dem Anspruch, Zeitdruck, ich habe einen Bildungsauftrag und auch dem Gefühl, ich erreiche das Kind vielleicht gerade gar nicht oder ich werde den anderen Kindern nicht gerecht, dass die sich da aufreiben. Welche Rolle spielen Lehrkräfte im Entwicklungsprozess allein durch die Beziehung und zum Kind? Welche Rolle spielt es, wie ich meine eigene Lehrerinnenpersönlichkeit definiere?
Also ich sag das mal so, die Beziehung ist die Grundlage, ja, für das Lernen. Die ist das, was das Setting so bereitet. Und darüber kann ich ganz viel organisieren. Und wenn ich mich bewusst dafür entscheide, dafür Zeit zu investieren, dann investiere ich die nicht nur in das sozial-emotionale Lernen, sondern, weil das so eng zusammenhängt, auch in das akademische Lernen. Das heißt, wenn ich beispielsweise den Tag damit starte, dass wir so eine kleine Morgenbegrüßung haben an der Tür oder wir machen einen kurzen Sitzkreis, wo jeder einmal seinen Daumen zeigen kann, wie es ihm gerade geht, oder da gibt es ja tausend Ideen, ja, auf einem Gefühlskompass einstellen oder seine Wäscheklammer irgendwo dran pinnen. Und dann kostet mich das ein bisschen Zeit, aber das, was dann hinterher rauskommt, ist eine Lernatmosphäre, die einen hohen Anteil an wirklich aktiver Lernzeit ermöglicht, weil Kinder dann erstmal gucken konnten, wie geht's mir heute, wie komme ich hier an? Und ich als Lehrkraft kann mich auch ein bisschen besser darauf einstellen. Ja, bei dem einen Kind ist das so, bei dem so, den lasse ich vielleicht mal eher ein bisschen in Ruhe und dann kommt noch mal was. Ich habe erstmal Raum dafür gegeben, dass es heute vielleicht nicht so gut gefusselt ist. Und da brauche ich nicht direkt ankommen mit, warum hast du denn immer noch nicht dein Arbeitsheft auf dem Tisch? Da gebe ich dann das Vertrauen rein. Das kommt gleich und das dauert heute vielleicht einfach mal 5 Minuten länger. Wenn ich Stress zu Hause gehabt habe und auf der Arbeit erscheine, dann hole ich mir vielleicht auch erstmal eine Tasse Kaffee.
Hm. Ja, also da auch den Raum für Übergänge geben. Das ist ja der erste Übergang im Grunde vom Schulweg aus der Familie. Vielleicht war im Bus Stress oder wie auch immer.
Ja.
Morgens ging es der Mama nicht gut, was auch immer.
Genau, also das ist so diese eine Komponente, sich dafür die Zeit zu nehmen, weil sich das auszahlt. Und das ist eben, du hast ja ganz speziell nach der Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind gefragt. Und das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und auch mit, gerade in der Grundschule lernen die Kinder ja auch, wenn die mal keine Lust haben, und das ist ja einfach so, lernen die dann aber für die Lehrkraft. Mhm. Und das gestalte ich über die Beziehung. Und das ist ja auch das, was viele Lehrkräfte so toll daran finden. Und mein Chef, Thomas Hennemann, sagt immer, die Lehrkraft kann den Unterschied machen. Und das finde ich, das hat Hetty ja auch gezeigt. Das ist, wird immer so plakativ gesagt, aber wenn man sich mal überlegt, was das praktisch bedeutet, ja, eine stabile Bezugsperson im Leben eines anderen Menschen zu sein, das müssen nicht die Eltern sein, das kann ich als Lehrkraft sein. Ich kann den Unterschied machen, indem ich morgens in der Tür stehe und sage, ich sehe dich, du bist da und ich freue mich, dass du da bist. Und egal, wie schwierig das heute zwischen uns wäre, erstmal gebe ich diesem Tag die Chance, dass der gut wird. Und ich finde am Ende des Tages 2 gute Momente über diesen Tag.
Mhm. Dieser Stärkenblick, ne? Dieser Stärkenblick auf das Kind.
Ja, also, und auch auf die Lust auf das Kind, ja, auf dieses so, ich nehme dich so, wie du bist, und das muss ich mir auch eingestehen, ja, es gibt auch Kinder, mit denen das besser klappt. Und die, wo ich ein bisschen genauer suchen muss, wo ich ein bisschen auf Schatzsuche gehen muss, aber der ist da. Jedes Kind bringt an irgendeiner Stelle einen Schatz mit. Und wenn ich den selber partout nicht finden kann, dann frage ich eine Kollegin.
Das finde ich ganz wichtig, diesen Hinweis, weil es tauchen tagtäglich immer Situationen auf, wo ich an meine Grenze stoße und sage, hier komme ich nicht mehr weiter. Und ich muss Situationen nicht, und das hat man vorhin schon mal gehabt, ich muss Situationen nicht unbedingt alleine lösen, sondern ich habe ein Team, mit dem ich die lösen kann. Das muss ich auch zulassen. Das heißt, ich bin nicht ein Alleinkämpfer, eine Alleinkämpferin als Lehrerin, sondern es gehört ein Team in der Schule dazu. Und im günstigsten Fall steckt da auch ein Konstrukt, ein Konzept dahinter, auf das ich zurückgreifen kann und Hilfemechanismen, die ich dann eben nutzen kann für diesen Moment.
Ja, total. Und ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, wenn man diesen anspruchsvollen Beruf wirklich komplett alleine machen möchte, wenn man da nicht sich seinem Team gegenüber zeigen möchte oder sich in dem vielleicht überhaupt nicht wohlfühlt, dann ist die Frage, wie lange man den durchhält.
Ja, das stimmt. Was mir noch so in dem Zusammenhang eingefallen ist, ist auch so dieses, das viel häufiger zu sagen, also einer Kollegin zu sagen, so der XY, hier der Max, der war heute super, der hat das und das ganz toll gemacht, einfach so. Also dass man wirklich auch mehr Raum, so, da entwickelt sich eine Dynamik, wenn man damit anfängt, Kolleginnen Rückmeldung darüber zu geben, wie war das Kind im Englischunterricht, dieses Kind hat sich heute unfassbar toll gemeldet, ich weiß, das ist ein schwieriges Kind, oft mit herausforderndem Verhalten, aber heute. Und wenn man das wirklich auch immer wieder verfolgt und immer wieder betont, auch den, dann entwickelt sich auch so gegenseitig eine Dynamik. Ne?
Und das muss ja noch nicht mal der komplette Tag sein. Es reicht ja eine einzelne Situation. Ja. Und ich weiß, dass das auch gut machbar ist in der Klasse. Also auch, dass man diesen Stärkenblick, dass die Kinder das untereinander schärfen können. Also zum Beispiel mit der Tootling-Methode.
Genau. Kannst du da mal ganz kurz was zu sagen?
Ja, die kommt aus den USA und hier in Deutschland ist die vor allem von der Johanna Krull weiterentwickelt worden. Das kann man auch einfach googeln. Da findet man einen Artikel zu, kostenlos, zugänglich, wo sie ganz genau eben beschreibt, wie man das umsetzen kann. Und da werden mit den Kindern besprochen, was denn positive Verhaltensweisen in der Klasse sind. Und wenn die eine beobachten, dann dürfen die das auf ein Tootle-Ticket schreiben. Manche sagen da auch Lobkärtchen zu oder Stärkenleine. Da gibt es, glaube ich, auch bereits vorgefertigte Materialien. Man kann auch mit den Kindern basteln oder einfach einen Zettel nehmen. Und in einem festgelegten Zeitraum müssen so und so viele Tuteltickets eben aufgehängt werden. Und dann gibt es einen Punkt oder einen kleinen Verstärker. Und wenn so und so viele Punkte zusammengekommen sind, dann macht man was Schönes, weiß ich nicht. Geht ein bisschen früher in die Pause oder vielleicht, wenn man schon ein bisschen länger macht, kann man auch für längerfristige Projekte sammeln, dass man mal gemeinsam frühstückt oder so.
Und die Kinder, die sind wirklich, wenn sie dann so ein Lob bekommen, also das ist so ein Strahlen, also das macht unheimlich viel, macht ganz, ganz viel und schärft den Blick auch unter den Kindern dahingehend, dass sie wirklich bei den anderen was Gutes sehen und jemandem was Gutes tun wollen. Und das gibt den Raum.
Also wir sind im Bereich Förderung in dem Moment.
Ja.
Und es gibt spezielle Förderprogramme. Jetzt hast du eine Möglichkeit, ein Tool genannt dafür, aber es gibt auch spezifische Förderungen. Und wir wissen, dass du uns, dass du dich mit Förderprogrammen auseinandersetzt, ganz spezifisch mit Ben und Lee. Kannst du uns kurz einen Einblick bringen, was genau dieses Förderprogramm ausmacht?
Ja, genau. Also erstmal zur groben Einordnung. Ein Programm so zur sozial-emotionalen Entwicklung ist immer ein Auftakt, ja, also ich kann nicht sagen, ich mache dieses Programm und danach Haken dran, da muss ich mich da nicht mehr drum kümmern, sondern die eigentliche Arbeit findet ja im Alltag statt, in der Situation auf dem Fußballfeld, in der Situation, wo eben sich nicht geeinigt werden kann, wer jetzt zuerst das Material aus dem Schrank holt oder was auch immer. Und so ein Förderprogramm kann aber eben die Grundlagen dafür legen, erstmal das Wissen zur Verfügung zu stellen. Und dabei finde ich ganz wichtig zu bedenken, ich als Lehrkraft lerne ja damit auch quasi systematisch, wie ich an bestimmten Dingen arbeiten kann und wie ich mit den Kindern das eben ja gemeinsam verpacke sozusagen, wie ich das den Kindern beibringe. Und wir wissen auf jeden Fall aus der Forschung, wenn ich da systematisch dran gehe, dann bringt es viel mehr. Also dann lohnt sich die Zeit, die ich investiere, mehr. Und das Programm, das wir hier in Köln entwickelt haben für die 3., 4. Klasse, Ben und Lee, das ist das, was du jetzt angesprochen hast, genau. Da verfolgen wir eben auch diesen Ansatz der systematischen Förderung der, und das ist jetzt das Riesenwort, sozialkognitiven Informationsverarbeitung. Das meint, dass ein bestimmter Prozess oder ist ein Modell, das den Prozess beschreibt, der in einer spezifischen Situation abläuft, also auch in der Situation, in der wir hier gerade sitzen. Ihr verständigt euch ganz viel über Blicke.
Das sieht man Gott sei Dank nicht im Podcast.
Nicht im Podcast, aber ich nehme das mit und das zeigt ihr. Also bei euch läuft das in dem Moment im Kopf ab. Und das kann man eben systematisch trainieren und fördern und dadurch eben ja konstruktiver gestalten, auch in den Situationen, wo das schwierig wird. Und das macht eben dieses Förderprogramm Ben und Lee. Was daran schön ist, das gibt es auch unter dem Namen Lubo für den Kindergarten und für die 1., 2. Klasse. Aber es greift auf die gleichen theoretischen Grundlagen zurück, halt nur auf einem anspruchsvolleren Niveau. Und damit steht halt was zur Verfügung, was man aufbauend vom Kindergarten bis zum Ende der Grundschulzeit machen kann. Und das Besondere an Ben und Lee ist eben, dass es nicht nur die sozial-emotionalen Kompetenzen fördert, sondern dass wir das da mit Fachinhalten aus dem Deutsch- und Sachunterricht verknüpft haben. Und das hatten wir ja auch besprochen. Ihr könntet die Infoseite dazu auch in die Shownotes stellen,
genau,
wo man sich dann noch ein bisschen ausführlicher informieren
kann. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, weil das schon komplexer ist, das Programm. Um sich das anzugucken, glaube ich, lohnt es sich da einmal hinzuklicken und zu schauen, worum geht es da letztendlich.
Ja. Genau, im Detail, ja. Und auch zu überlegen, ist das was wir bei uns hier an der Schule etablieren möchten? Ich finde es immer besonders reizvoll, das nicht alleine zu machen, sondern vielleicht mit der Teampartnerin oder auch mit Schulsozialarbeit zusammen. Genau.
Das, was ja so gang und gäbe ist an Schulen, ist, weil alle Schulen, zumindest die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, sind angehalten, ein Konzept für emotionale soziale Förderung aufzustellen, schon seit einigen Jahren das zu tun. Und da führt einem ziemlich stark der Weg hin, sich über Verstärkersysteme Gedanken zu machen. So, das ist immer so das A und O und das Erste, was einem einfällt. Wir müssen ein einheitliches Verstärkersystem haben. Was daran ist gut oder worauf müsste man letztendlich achten, um sowas zu etablieren?
Das ist auch ein Riesenfass.
Ein Riesenfass, ja.
Also
ich finde es total wichtig, dass man da als Kollegium sich von dem Gedanken löst, wenn wir das einmal besprochen haben, dann läuft das. Mhm. Das ist was, was man einfach immer wieder mal diskutieren muss. Passt das noch? Kommen wir damit zurecht? Und das hat auch sehr viel mit der eigenen Haltung zu tun. Und ich finde es toll, wenn ein Kollegium da einen gemeinsamen roten Faden hat.
Also dieses pädagogische geschlossene Handeln, genau. Im Grunde. Ja, da muss man sich total immer wieder drauf verständigen.
Ja,
und gleichzeitig muss ich mir aber auch bewusst machen, dass wenn ich selber wirklich überhaupt nicht dahinter stehe, dann werde ich das auch nicht adäquat umsetzen. Weil ich in der letzten Konsequenz eben dann nicht konsequent bin. So, dann, das ist so das Erste, dass ich mir das wirklich bewusst machen muss, dass das auch normal ist, dass das jeder ein kleines bisschen anders macht, weil jeder ein kleines bisschen andere Grenzen hatte, was schon als unangemessenes Verhalten zählt oder was eben nicht. Und das sollte eben, wenn man so ein Verstärkersystem fährt, auch sehr klar definiert sein, um eben diese Schwammigkeit da ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Dann kann man sich überlegen, habe ich so ein Verstärkersystem für die gesamte Gruppe oder habe ich das für einzelne Kinder und möchte ich positiv verstärken, zum Beispiel Tutling, das habe ich ja gerade schon erklärt, was das ist, oder brauche ich auch ein Instrument, um mit störendem Verhalten umzugehen. Und da wird ja auch oft die Kritik geübt und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dann lege ich den Fokus ja so auf das störende Verhalten. Ich will ja eigentlich eher das positive Verhalten belohnen und das finde ich grundsätzlich auch richtig, würde ich auch unterschreiben und gleichzeitig muss ich mir aber bewusst machen, es gibt ja auch störendes Verhalten und ich reagiere da drauf. Ob mir das bewusst ist oder nicht, in irgendeiner Weise reagiere ich da drauf. Und nach dem 4., 5., 6. Mal kann ich jetzt nur für mich sprechen, auch sehr genervt, weil es mich dann irgendwann richtig stört.
Das ist so, ja.
Ja, da muss ich einfach ehrlich zu mir selber sein. Und ich finde, dass ein Verstärkersystem den Rahmen bietet, eine neutralere Rückmeldung zu geben. Und wenn ich das jetzt aber nutze für, boah, du nervst mich so mit deinem Verhalten, du bist jetzt auf Rot, dann hebelt man sich selber aus. Ja, die Idee, die hinter dem Verstärkersystem ist, steht, ist ja eine nonverbale Rückmeldung zu geben, das ist gerade ein Verhalten, das nicht angemessen ist, das nicht unserem Ziel entspricht und das melde ich dir so zurück, ohne dass ich da ein großes Fass zu aufmachen muss. Und das muss man eine Weile trainieren, bis man das kann. Und was man sich auch vor Augen halten sollte und was viele Lehrkräfte intuitiv auch spüren und deswegen vielleicht auch unterschiedlich konsequent sind, ist, dass das ja auch immer an den jeweiligen Lernstand des Kindes angepasst sein muss. Das heißt, eigentlich brauche ich da auch ein differenziertes Vorgehen. Ja, und es kann sein, dass jemand, der sehr viel stört, mit 5 Störungen pro Stunde eigentlich schon richtig was geleistet hat, weil eigentlich stört es 10-mal im Schnitt. Ja, und hat das dann halbiert. Wahnsinn, ja.
Das heißt, die Anpassung der Ziele, meinst du? Also nicht so dieses, das Verhalten geht gar nicht, du bist auf Rot, sondern eine Zielvereinbarung. Dein persönliches Wochenziel ist es, heute höchstens 5-mal aufzustehen in der Stunde. So. Und oder eben, du hast dich 5-mal gemeldet, das ist total gut. Und gut, reingerufen hast du auch, aber wir gucken jetzt erstmal, wie hast du das geschafft?
Auch eine passende Kleinschrittigkeit.
Ja.
Also nicht so, Verhalten passt mir nicht, zack, rot, weg damit. Wäre der falsche Ansatz.
Ja, total. Also ich finde wichtig bei der Zielvereinbarung, dass man das nicht vorgibt, sondern mit dem Kind gemeinsam entwickelt und dass man sich da einmal die Frage stellt, was ist denn das, was gerade wirklich oben aufliegt und am meisten stört? Ja, also wenn das das Reinrufen ist, das mich so massiv herausfordert und ich aber mit dem Aufstehen leben kann, dann adressiere ich das zuerst. Aber wenn durch das Aufstehen immer so viele Nebenherde entstehen, dass der Unterricht gar nicht mehr möglich ist, dann würde ich das zuerst
ja, das ist ganz wichtig. Wenn das Kind während des Aufstehens 2, 3 anderen noch einen mitgibt, dann wäre das vielleicht erst zu bearbeiten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die Kinder ins Boot geholt werden, bei den Verhaltenszielen, dass das am Anfang natürlich was ist, was ich vorgebe, aber dass die immer mehr so Experten werden zu dem, was kann ich denn schaffen, wo kann ich noch was verbessern? Was ist mein nächstes Ziel, dass die Kinder das immer mehr können? Also am Anfang noch nicht, aber das ist ja ein Weg. Und da kann man die Kinder wirklich gut ins Boot holen.
Ja, total. Die haben eine wahnsinnig hohe Reflexionsfähigkeit. Mhm. Finde ich tatsächlich schon sehr früh, wenn man es ihnen zutraut und eben auch dem Prozess Zeit gibt, sich zu entwickeln. Und ein Verstärkersystem, das tatsächlich sehr, sehr gut erforscht ist, ist das Klasse Kinderspiel. Das hat wirklich hohe Effekte, auch da kann man sich im Internet sehr einfach zu informieren und das ist wirklich, ich sage immer, Prävention für die Hosentasche. Das liest man sich durch, da investiert man eine Stunde in das Einlesen und Eindenken und Einarbeiten und dann vielleicht nochmal in eine Stunde, wo man die Materialien erstellt und dann kann man es am nächsten Tag umsetzen.
Auch das werden wir verlinken.
Ja, klar. Und man kann es ja auch in gewissen Phasen eben nur machen, in gewissen Zeiten, wo man sagt, so, jetzt geht's los oder das dann ausweiten. Also das ist ja wirklich in einer unterschiedlichen Ausprägung einsetzbar.
Total. Und die Erfahrung zeigt, dass die Kinder dann kommen und einfordern, dass man das eben spielt, weil die das so genießen, beispielsweise eine ruhige Arbeitsatmosphäre zu haben. Und grundsätzlich gilt für alle Verstärkersysteme, es muss mit Anstrengung schaffbar sein.
Ja, und dann mache ich jetzt mal so einen Bogen drum. Das Thema, wie du es am Anfang gesagt hast, ist komplex. Also man kann nicht sich mal eben so ein Verstärkersystem ausdenken, sondern das probiere ich jetzt mal aus. Ausprobieren ist sowieso immer ein bisschen schwierig. Das muss schon Hand und Fuß haben und wirklich auf wirklich guten Beinen und Füßen stehen.
Ja, genau. Und da nimmt einem der Hintergrund zum Klasse Kinderspiel so ein bisschen an die Hand.
Ja.
Ja, weil das sehr wissenschaftlich fundiert ist.
Ist so,
Und aber eine sehr praxisnahe Anleitung eben dazu gibt. Mhm.
Wir haben jetzt ganz, ganz viele Bereiche aus dem System Schule beleuchtet. Welche systemischen Grenzen sind aus deiner Sicht für Schule gerade besonders spürbar und welche Folgen hat das für Kinder und Lehrkräfte?
Also ich finde, Personal ist tatsächlich ja...
komisch.
Oh Gott, das muss ich... Eigentlich ist es ja eher so, dass die Lehrkräfte das wissen, weil sie die Grenzen tagtäglich spüren. Ja, ich arbeite ja jetzt seit ein paar Jahren hier in der Uni und deswegen bin ich da so ein bisschen weiter weggerutscht. Also immer, wenn ich mich mit Lehrkräften unterhalte, ist das ja eins der Themen. Ne? So, wenn es mehr Personal gäbe, dann... Und das sehe ich auch, das habe ich auch so erfahren. Und gleichzeitig sage ich, es ist ja nun mal so, wie es ist. Und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Und trotzdem ja auch nicht müde werden, das zu sagen. Ja, also ein hochwertiger, differenzierter Unterricht, der entwicklungsbezogenes Lernen und akademisches Lernen verbindet, ist eine Menge Arbeit. Das ist so. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen, da kann man sicherlich viel auch darüber reinholen, dass man sich eben zusammentut. Und da ist vielleicht eine Grenze auch, dass wir oft in unserer Klasse denken, dass wir oft in unserer Schule denken. Ja, also warum schreibt jede Schule für sich selber ein Schutzkonzept?
Ja.
Also die Grundlagen sind ja gleich. Und ich meine nicht, dass man es nicht individuell auf die Schule anpassen soll. Ja, total. Alles, was man macht, auch bei einem Präventionsprogramm, bei einem Unterrichtsentwurf, ja, das muss man ja immer auf das jeweilige Setting anpassen. Aber man kann ja da auch in Austausch treten und muss nicht immer wieder von der Pike auf
das Rad neu erfinden.
Ja. Also ich glaube, da sind wir noch nicht effizient genug.
Genau so.
Und das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, mit diesen von außen vorgegebenen Grenzen eben umzugehen. Und was sicherlich im Kontext Verhalten auch sehr herausfordernd ist, ist, wenn wirklich komorbide Störungsbilder vorliegen, die wirklich massiv ausgeprägt sind. Und da muss ich mich dann an irgendeiner Stelle als Schulgemeinschaft auch fragen, was ist noch sinnvoll, aber es darf nicht immer die erste Antwort sein. Das ist schwierig, das funktioniert nicht. Weg hier.
Wenn du Lehrkräften drei Dinge mitgeben könntest, so als Leitgedanke, so kleine Dinge, die wirklich direkt umsetzbar sind, welche wären das?
Den Satz, den ich eben schon gesagt habe, Verhalten ist immer sinnvoll für denjenigen, der das zeigt. Diese Freude an der Arbeit mit diesen Kindern, weil ja nicht nur die Kinder die Selbstwirksamkeit erfahren möchten, die möchte ich ja auch als Lehrkraft erfahren. Und das ist ja nicht so, dass ich einen Tisch baue und dann sehe ich am Ende des Prozesses den fertigen Tisch da stehen, sondern ich muss genau gucken und dass ich mir das aber bewusst mache, wo ich als Lehrkraft eben auch diese Fortschritte mit den Kindern erziele. Und da den Blick nicht für zu verlieren und dieses Herz damit reinzugeben. Und das Dritte ist, das sage ich immer überall, wenn ich das gefragt werde, deswegen ist es vielleicht schon ein bisschen abgedroschen, aber ich stehe so dahinter. Alleine bin ich ein Tropfen und gemeinsam sind wir das Meer. Ja, also wenn wir uns zusammentun, dann können wir echt da so einen Riesenunterschied machen.
Ich finde das immer toll, wenn unsere Gesprächspartnerinnen so einen schönen Schluss zum Satz, so einen schönen Satz zum Schluss bringen, wie ja. Jetzt auch. Den kann ich so stehen lassen. Es ist wirklich toll. Wir haben, ich glaube, nur an der Oberfläche heute gekratzt und hoffe, dass wir viele aber so in einen Denkprozess gebracht haben, ein bisschen genauer hinzugucken, wenn ich Kinder habe, deren emotionales Verhalten einfach diesen Blick auch wert sind und mich neu auch im eigenen Aufmerksamkeitsmodus neu regulieren muss, nochmal genau hinzuschauen und mich mit anderen vielleicht zu vernetzen. Und dafür hast du uns ein wenig heute die Augen geöffnet. Vielen Dank dafür, liebe Mareike, dass wir hier sein durften, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, uns in diese vielen Bereiche ein wenig einzuführen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Danke sehr.
Dankeschön.
Danke euch. Tschüss.
Das war eine Folge Bunte Horizonte – Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.